You know, there are some words I've known since I was a schoolboy. With the first link, the chain is forged. The first speech censured, the first thought forbidden, the first freedom denied, chains us all irrevocably. The first time any man's freedom is trodden on, we're all damaged.
So, but it's had niemand vor. Einen Überwachungsstaat in Deutschland zu richten. Ich kann ja nur dazu sagen, wir haben vor 17 Jahren auf deutschem Boden gerade einen Überwachungsstaat abgeschafft.
Das ist gut
und
so.
Keiner denkt daran, hier einen neuen Überwachungsstaat einzurichten. Auch nicht Herr Schäuble.
Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten. Ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Es hat niemand vor, einen Überwachungsstaat in Deutschland zu richten. Keiner denkt daran, hier einen neuen Überwachungsstaat einzurichten.
Also wenn ein Politiker zu einem sagt, niemand hier im Raum hat vor, eine Zensurinfrastruktur zu erstellen, ja, dann... Also spätestens seit Walter Ulbricht werde ich dann hellhörig.
Ich fand das sehr schön, dass der Herr Dr. Sieber in der Bundestagsanhörung tatsächlich von einer Internetmauer, die errichtet werden soll, sprach.
Ja, ja,
nicht,
also...
Dass es ihm nur so rausgerutscht ist, aber...
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Es kommt ein Stoppschild, das ist was Technisches.
Sperren seien leicht zu umgehen, selbst von Laien.
Mir ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns darüber einig sind, dass das Ziel kein Millimeter verschoben wird, nämlich die konsequente Bekämpfung der Kinderpornografie. Wir wollen das nicht sehen. Wir wollen das nicht sehen.
Gerade also im Umgang mit Internetthemen sehen wir halt, dass die Politik da schlicht überfordert ist. Die können ja teilweise noch nicht mal selber einen Browser bedienen und drucken sie ihre E-Mails aus, bevor sie lesen. Die haben einfach keine Vorstellung von der digitalen Realität im 21. Jahrhundert.
Wir wollen das nicht sehen.
Es kommt ein Stoppschild.
Das ist angenehm. Das ist das Stoppschild. Stoppschilder bedeuten Halt, Vorfahrt gewähren. Es bedeutet, wenn man an einem Stoppschild vorbeikommt, muss man anhalten, warten, bis der vorbeiziehende Verkehr weg ist und wenn die Straße frei ist, dann darf man weiterfahren.
Wir wollen das nicht sehen.
Und da kann man nicht sagen, aber der Internet ist doch sozusagen ein rechtsfreier Raum. Und hier wollen wir die Durchsetzung dieses Rechts nicht.
When you ask me that question, I am going to revert to my ethnic heritage and ask to your question with a question. On what planet do you spend most of your time?
Nummer 197, Zensursula kommt. Hallo und herzlich willkommen zum 197. Kompott, den ich am heutigen knapp über 0 Grad warmen Freitag, dem 19. Februar 2010 aufgenommen habe.
It is 13, 35.
Gerade geworden, ja. Heute gibt es genügend Gründe, warum ich mich aufregen konnte. Einer davon versteckt sich im Intro, was nämlich ein Remix ist aus anderen Intros aus gegebenem Anlass. Das war ursprünglich ganz anders vorgesehen. Und zwar habe ich enthalten Ausschnitte aus Kompott 156, 158, 160 und 170. Wer mehr Details haben will, kann mich ja mal anmelden. Da habe ich auch noch mehr Details dran. Ja. So, aber heute gibt es inhaltlich ansonsten wieder das Übliche, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech und Space. Wobei beide Politikteile irgendwie doch aufregeriger gewesen sind, als ich eigentlich erwartet hatte. Aber na gut. Und was ihr euch jetzt hier gerade wirklich auf die Ohren tut, das ist dann Teil 1, die erste Hälfte der Politik-Ecke, die ja im Wesentlichen so Quark wie den Harzpöbel, CD-Steuer und mehr enthält. 3 Grad broken cloudsige, chillige Greetings. Die 3 Grad fühlen sich entweder an wie minus 2 oder wie 0. Wind macht 15 bis 22 km/h aus dem Southeast. Und es stimmt, es ist wärmer als letzte Woche noch. Was aber auch zugegeben nicht so unheimlich schwer ist. Ich hoffe bloß drauf, dass der ganze Schneequatsch sich wieder verpieselt. Schmilzt geradezu. So, da bin ich dann wieder. Genau, um 9.45 Uhr. Das heißt, ich kann mir mal merken, dass wenn ich länger als bis 10.20 Uhr aufnehme, ich irgendwas falsch mache. So. Dann wollen wir doch mal gucken, was habe ich denn hier Schönes. Die erste Meldung, die ich habe, ist die, dass unser toller Innenminister auch noch den Bundeswehreinsatz im Inland vom Tisch genommen hat. Ja, ich stehe hier extra, damit du Pfeife fahren kannst. Also fahr du Pfeife. Und zwar nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière, CDU, in der Frage einer Grundgesetzänderung zugunsten eines begrenzten Bundeswehreinsatzes im Innern einen Kurswechsel vollzogen. Im Innenausschuss des Bundestages habe er nach Angaben von Teilnehmern in dieser Woche angekündigt, mangels einer Mehrheit im Bundestag diese langjährige Forderung der Union nicht mehr offensiv zu vertreten, berichtet die Zeitung. Das ist übrigens kein »Er will es nicht«, sondern »Er vertritt es nicht mehr offensiv«. Na, wenn man mal genau hinguckt, aber hey. Er selbst halte eine Verfassungsänderung zwar für richtig, sehe im Parlament aber nicht die dafür notwendige Zweidrittelmehrheit. Ach. De Maizières Vorgänger Wolfgang Schäuble hatte in der großen Koalition zusammen mit dem damaligen Verteidigungsminister Franz Josef Jung bei der CDU vehement für eine Verfassungsänderung geworben, die in einigen Fällen etwa zur Abwehr von Terrorangriffen aus der Luft der Bundeswehr den Einsatz im Innern auch mit militärischen Mitteln erlaubt. Ein zwischen den Spitzen von Union und SPD ausgehandelter Kompromiss war aber am Widerstand von SPD-Abgeordneten im Oktober 2008 gescheitert. Da hatte die SPD nämlich noch genügend Arsch, im Gegensatz zu manch anderen Gesetzen. Hust. Ja, und dann hatte der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voskuhle, der demnächst dann auch Präsident wird, wenn Papier seine Amtszeit beendet, hatte dann nämlich am Mittwoch angekündigt, der zweite Senat des Gerichts wolle den militärischen Einsatz der Bundeswehr zur Terrorabwehr im Inland noch einmal grundsätzlich überprüfen. Weil das Flugzeugabschussgesetz, das ist ja von den Ländern auch nochmal vors BFFG getragen worden. Allerdings da eher unter dem Gesichtspunkt, wie sieht das eigentlich aus mit Bundeswehr im Innern. Ja, nachdem das Flugzeugabschießen ja schon verboten wurde. Aber ja, immerhin, die Meldung habe ich hier von Freitag. Dann gibt es eine Elena-Verordnung, die der Bundesrat abgenickt hat. Und zwar der Verordnung zur Übermittlung von Daten für den elektronischen Entgeltnachweis. Die Länderchefs verabschiedeten in einer Plenarsitzung am heutigen Freitag den entsprechenden Entwurf der Bundesregierung. Ihn Datenschützer als zu unbestimmt und möglicherweise verfassungswidrig eingestuft hatten. Das umfangreiche Datenerfassungs- und Vernetzungsprogramm kann damit in Betrieb gehen. Der Bundesrat fordert in einer Entschließung aber im weiteren Verfahren einen besseren Datenschutz ein. Also frei nach dem Motto, ja, nehmen wir erstmal hin, aber macht es dann in Zukunft mal besser. Mit Zensursula als Arbeitsministerin wird das auch garantiert deutlich besser. Ich kann es mir lebhaft vorstellen, es werden einfach Stoppschilder vor die Datenbank gestellt. Zugleich erinnerte die Länderkammer an die besondere verfassungsrechtliche Brisanz von Elena. Ach, dies ergebe sich daraus, dass von allen über 30 Millionen abhängig Beschäftigten hierzulande einkommensrelevante Informationen gespeichert würden. Dabei stehe nicht fest, dass diese Daten im Einzelfall tatsächlich gebraucht würden. Eine solche Form der Vorratsdatenspeicherung sei nur zulässig, wenn neben der grundsätzlichen Erforderlichkeit zum Zeitpunkt der Aufbewahrung der Informationen deren Zweck bestimmt sei. Zudem müssten wirksame technische, organisatorische und rechtliche Sicherungen gegen Zweckänderungen und Datenmissbrauch gewährleistet sein. Keine Angst, die werden die Daten schon noch missbrauchen. Da hatte ich ein ganz passendes Gerhard Baum-Zitat ursprünglich für das Intro nominiert, was dann aber aus aktuellem Anlass dem jetzigen Intro weichen musste. Aber keine Angst, das originäre Intro kommt noch. Irgendwann, nächste Woche vielleicht. Ja. Konkret soll die Bundesregierung gemäß der Resolution prüfen, ob die Schlüssel für die bei der zentralen Speicherstelle vorgehaltenen Daten nicht zu einer unabhängigen Treuhandinstanz verwaltet werden. Sollten. Hä? Nicht von einer. Okay. Ferner sei sicherzustellen, dass das Auskunftsrecht von Arbeitnehmern im Abrufungsverfahren über die zu ihnen gespeicherten Informationen sofort und effektiv wahrgenommen werden kann. Na, das ist ja der Treppenwitz von Elena. Gespeichert wird sofort, abgefragt werden kann aber erst ab 2012, weil vorher das mit dem Abfragen halt nicht klappt. Write-only-Memory. Ich meine, wenn es denn mal wirklicher Write-only-Memory wäre, wäre es ja harmlos. Na, aber diese Daten werden wegkommen, diese Daten werden missbraucht werden. Da können wir uns alle schon mal drauf verlassen, dass das passieren wird. Da brauchen wir nicht bis 2012 warten für. Aber ja, also jedenfalls, die Länder haben einfach mal brav genickt. So, dann gab es zu den Hartz-Centern, die ja verfassungswidrig sind, nur so ganz nebenbei. Na, also bei Hartz IV ist so viel verfassungswidrig, dass ich mich schon frage, ob da überhaupt noch irgendwas übrig bleibt, was verfassungskonform ist. Aber hey, da ist nämlich keine rasche Lösung bei der Jobcenter-Reform in Sicht. Berlin, keine rasche Lösung bei der Jobcenter-Reform. Doppelpunkt. Es liegt noch viel Arbeit vor uns, sagte Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen nach einem ersten Treffen der Verhandlungsführer von Union und SPD. Beide Seiten bekräftigten aber ihren Willen, sich auf eine Grundgesetzänderung zu einigen. Das sei man den Arbeitslosen schuldig, sagte SPD-Fraktionschef Frank-Walter Brüllmeier, Steinmeier. Die Jobcenter, in denen die Langzeitarbeitslosen betreut werden, müssen bis Jahresende auf eine neue rechtliche Grundlage gestellt werden. Na, das war die Geschichte, das Verfassungsgericht sagt, so wie es jetzt macht, ist es verfassungswidrig. Was sagt die Regierung? Naja, also wir könnten es entweder richtig machen oder wir ändern die Verfassung. Ach, lasst uns lieber die Verfassung ändern. Na, Roland Kotz fällt mir da so spontan ein. Aber ja. So, dann gibt's Nullwachstum. Ganz hochoffiziell hatten wir in Deutschland im vierten Quartal 2009 kein Wachstum. Kein minimales Wachstum. So ist kaum darauf zu hoffen, dass aus einem Wachstum neue Einnahmen entstehen. So bestätigte heute das Statistische Bundesamt des Staates seine bisherige Vorausschätzung. Die Erholung der deutschen Wirtschaft ist Ende 2009 ins Stocken geraten. Das Bruttoinlandsprodukt BIP stagnierte im vierten Quartal 2009 preis-, Saison- und Kalenderbereinigt auf dem Niveau des Vorquartals. Plus 0,0%. Plus 0,0%. Immerhin. Minus 0,0% wäre übrigens dieselbe Zahl gewesen. Aber hey. Also im Wesentlichen, ne, so von wegen, der Aufschwung ist da, der Aufschwung ist da. Das gibt dummerweise die Statistik nicht her. Also zumindest im vierten Quartal 2009 war kein Aufschwung zu sehen. Ich meine, vielleicht versteckt er sich ja nur irgendwo und kommt nochmal irgendwann nachgeliefert. Aber in dem Quartal war er zumindest nicht. Was dann schon irgendwie die Frage aufwirft, warum eigentlich nicht? Aber hey. So, dann hatte ich eigentlich... irgendwann in der vorletzten Woche schon gesehen, also nicht jetzt diese Woche. Das Finanzministerium hat sich mal hingesetzt und hat mal die Kopfpauschale, die Rösler ja unbedingt haben will, durchgerechnet und sagt, oh, das wird teuer. Vor der Wahl wollte die FDP Steuern senken. Nach der Wahl packte sie dann das alte Kopfpauschalenmodell der CDU aus, das das Gesundheitssystem zwar um keinen Cent billiger, aber in irgendeiner Weise zukunftssicherer machen. Aber geschätzte 20 bis 35 Milliarden Euro Steuergeldern kosten würde. Ist ein Telepolis, wahrscheinlich Blogartikel gewesen. Deswegen ist der so bissig. Bissig gefällt mir ja. Das Finanzministerium hat nun in der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen vorgerechnet, wie sich die Einführung der Kopfpauschale auf die Steuersätze auswirken müsste. Und das könnte auch bei Besserverdienern die Alarmglocken schrillen lassen. In einem von der FDP geplanten vereinfachten Steuersystem müssten die Sätze danach nicht, wie von den Liberalen propagiert, bei 10, 25 und 35% liegen, sondern bei 22,5, 37,5 und 47,5%. Eine andere Möglichkeit, wenigstens auf der Untergrenze die Untergrenze der notwendigen Zuschüsse zu kommen, wäre ein Spitzensatz von 73% ab einem Einkommen von 120.644 Euro. Na, da platzen im Zweifelsfall Guido doch schon gleich sämtliche Blutgefäße im Schädel. Nicht, dass das jetzt irgendwie per se schlecht wäre, aber also da kann man dann nur hoffen, dass niemand in der Nähe steht, weil Gerüchten zufolge dann auch irgendwann der Schädel explodiert. Na, aber ja. Sie wollen ein tolles neues Kopfpauschalensystem. Das verträgt sich halt nur dummerweise nicht mit Steuern, weil, nun ja, Gesundheitswesen kostet Geld. Und wenn man das nicht mehr von den Versicherten einzieht, wie es bisher der Fall war, nun, irgendwo muss es herkommen. Aber ja, So, dann hat sich Schwafble auch noch zu Hartz IV geäußert. In der Diskussion um die Konsequenzen aus dem Karlsruher Harz-Urteil hat Finanzminister Wolfgang Schäuble die Hoffnung auf höhere Regelsätze gedämpft. Das Bundesverfassungsgericht habe ausdrücklich nicht gesagt, die Hartz-IV-Sätze seien unzureichend, sagte Schäuble der Frankfurter Rundschau. Er erwarte keine Auswirkungen auf den Bundeshaushalt. Gleichzeitig warnte er vor einer Ausweitung des Sozialstaats. Die notwendigen Leistungen dürften die Aufnahme von Arbeit nicht unattraktiv machen. Aber die Arbeit besser entlohnen kommt nämlich auch nicht in Frage, weil, mal ganz davon abgesehen, dass ich zu diesem nicht evident zu wenig jetzt auch schon was gelesen habe, nämlich die Aussage, so wie sie da drinnen steht, läuft darauf zusammen, dass nämlich das Bundesverfassungsgericht kein richtiges Prüfungsrecht bei den Hartz-IV-Sätzen hatte. Das Bundesverfassungsgericht hat nur ein Evidenzprüfungsrecht. Das heißt, sie dürfen einmal kurz hingucken und wenn es nicht offensichtlich ist, dass da totaler Bullshit rumsteht, dann dürfen sie sich dazu nicht weiter äußern. Und genau das sagen sie nämlich. Es ist nicht total offensichtlicher Bullshit. Nachdem sie allerdings die Berechnungsgrundlage weggeknickt haben, ist es dann de facto doch Bullshit. Und hier Schäubles Versuch so frei nach dem Motto, naja, wir rechnen neu, aber wir kommen hinterher auf dieselben Summen, ist auch schon wieder Bullshit, das kann nicht gehen. Na, die Berechnung hat gefälligst nachvollziehbar und korrekt zu sein. Sonst sehe ich doch schon wieder die nächsten Kläger in 5 Jahren vorm Bundesverfassungsgericht gewinnen. Na, das Eklige an dieser ganzen Geschichte ist ja, dass für die 5 Jahre, waren es denn 5? Nee, es waren mehr. Oder doch? Nee, seit 2005, also waren es 5 Jahre. Also für die 5 Jahre, in denen verfassungswidrig ermittelte Hartz-IV-Sätze nur ausgezahlt wurden, da gibt's gar nichts. Wer also bis jetzt von dem nicht offensichtlich zu wenig, aber doch irgendwie scheiße berechneten Hartz-IV leben musste, kriegt hinterher gar nichts mehr. Ne, da gilt ja gar nichts rückwirkend. Mal ganz davon abgesehen hier das Geschwalle von wegen, ja, die Hartz-IV-Sätze seien zu hoch und dekadent, aber da kommen wir nachher noch zu. Da gibt es einen großen Klotz. Dann gab es Frau Merknix aus Bayern hat mal was Lustiges von sich gegeben. Ich zitiere da einfach mal den Heise-Artikel. In die Diskussion um den umstrittenen Ankauf einer Daten-CD mit Bankdaten aus der Schweiz hat sich nun auch die bayerische Justizministerin Beate Merk, CSU, eingeschaltet. In einem Beitrag im Münchner Merkur äußerte sie sich zum Vorwurf, der Staat würde sich der Anstiftung zur Hehlerei schuldig machen, wenn er für illegal erworbene Daten bezahlen würde. Zitat, da Daten anders als Autos oder Handys keine Sachen sind, kann man sie nicht stehlen. Wo es keine gestohlene Ware gibt, da gibt es auch keine Hehlerei. Ebenso widerspricht die Juristin der Auffassung, mit dem Ankauf würde der Staat andere zum Datendiebstahl anstiften. Die deutschen Steuerbehörden haben ja gerade keine Belohnung dafür versprochen, dass sich der Informant diese Bankdaten rechtswidrig beschafft. Die hatte er ja schon, als er erstmals auf die Behörden zukam. Na, also ich meine, da gibt's dann den lustigen Einwand, hey, alle Raubmordkopierer. Aussagen sind damit auch Bullshit, weil auch beim Raubmordkopieren geht es nur um Daten. Na, Daten kann man nicht rauben. Schon gar nicht, weil Raub hier so von wegen gewaltsamer Diebstahl. Also Gewalt liegt keiner vor und Diebstahl, sagt sie ja, liegt auch keiner vor. Wie heißt denn Raubmordkopie ist mal gar nicht. Ja, yeah, okay, das Mord kommt von mir. Raubmord, Terror, Vergewaltigungs, Terroristenkopierer. Na, aber hey, durch den Ankauf werde der Staat vielmehr seiner Vorbildfunktion gerecht, so Merk weiter. Es ist ein gerechter Staat, der ein klares Signal sendet und sich hinter seine rechtstreuen Bürger stellt. Ist das nicht lustig? Der Staat selber kauft Daten, die der Verkäufer nicht hätte besitzen dürfen. Na, und das ist ja auch der juristische Weg, wie man das Ding angreifen könnte. Es gibt da so das unlautere Wettbewerbgesetz, das UWG. Da gibt es einen Paragraph 17, den ich nicht kenne. Aber wenn Juristen sagen, werft mal einen Blick da rein und dann prüft mal, ob da nicht gegen verstoßen wurde, dann nehme ich das erstmal so hin. Und wenn das mehrere Juristen sagen, dann sage ich, könnte sein, dass da vielleicht etwas dran sein könnte. Na, ich bin kein Anwalt. Ja, und Guido hat dann jedenfalls... Also und sie meint dann noch so, ja, nach Abwägung aller Argumente sei sie schließlich zu dem Schluss gekommen, dass wir uns diese Daten beschaffen sollten. Guido widerspricht dann, weil für ihn seien sowohl Steuerhinterziehung als auch Datendiebstahl rechtswidrig und die Finanzbehörden sollten sich bei ihrem Handeln einzig von der Rechtsstaatlichkeit leisten lassen. Ja, also an der Stelle nehme ich Guido wirklich bei weitem überhaupt gar nicht ab, dass es ihm da irgendwie um Rechtsstaat geht. Ihm geht es darum, dass er seine und die Steuern seiner Klienten da in Ruhe rumlagern kann. Es ist übrigens 10 Uhr. Ich habe noch 20 Minuten. So, dann hat die FDP irgendwie rumgebrüllt, Steuererklärung soll auf ein DIN A4-Blatt passen. Warum spricht jetzt eigentlich die sprechende Uhr gerade nicht? Egal. Berlin, nach dem Bierdeckel. Sag ich ja. Nach dem Bierdeckel nun die DIN A4-Seite. Die FDP will erreichen, dass Bürger für ihre Steuererklärung künftig nicht mehr als ein normales Blatt Papier brauchen. Dieses Ziel wolle die FDP in ihrem Steuerkonzept verankern, das im April vorgestellt werden soll, sagte Parteivize Andreas Pinkwart, dem Hamburger Abendblatt. Der Vorstoß weckt Erinnerungen an den Vorschlag des Ex-CDU-Finanzpolitikers Friedrich Merz. Ja, die Pfeife, die von mehr Kapitalismuswagen rumfaselt. Na? Aber ja, er wolle eine Steuerreform, deren Grundzüge auf einen Bierdeckel erläutert werden könnten. Wollte steht da. Na, also, ja, blub. Heiße Luft. Aber hey, über die heiße Luft von FDP-Vollidioten kann ich mir immer so schön lustig machen, deswegen mache ich das. So, dann gibt's da noch die CD-Steuer. Den etwas größer. Da gibt's nämlich eine interessante Drohung aus der Schweiz. Süddeutsche via Fefe. Im Streit über den Ankauf von Steuersünderdaten kommt aus der Schweiz nun die Drohung, bislang geheime Konten von deutschen Politikern und Amtsträgern zu veröffentlichen. Falls Deutschland gestohlene Bankdaten kauft, werden wir auf eine Gesetzesänderung hinarbeiten, dass sämtliche Schweizer Konten von deutschen Personen, die öffentliche Ämter bekleiden, offengelegt werden, wird der schweizerische Nationalrat Alfred Herr von der Vorsicht Blöd-Zeitung zitiert. Ja, also die Quelle ist irgendwie ziemlich dünn, aber also wenn er mich fragt, mach. Na, ich meine, dass auf der einen Seite da irgendwelche Steuersünder, irgendwelche angeblichen Steuersünder gejagt werden sollen und auf der anderen Seite dann aber so dumm pfeifen wie Westerwave und Co. garantiert auch in irgendwelchen Steuerparadiesen Konten unterhalten. Oder es zumindest nicht absolut ausschließbar ist. Ja, nur sorgen sie halt, bevor es dann irgendwie an Gerichte geht, dafür, dass dann ihre Daten versehentlich leider gerade, sind mitten in den Schredder gefallen. Ja, die ganze CD. Und der Schredder hat die sogar noch irgendwie, also ich musste ein bisschen nachhelfen, aber dann hat er sie auch sogar ganz gefressen. Na, also, hey, wenn es darum geht, Macht. Na, bei Politikern kann es nicht zu viel Transparenz geben. Insbesondere bei so Dummpfeifen, die dann regelmäßig von wer nichts zu verbergen hat, rumschwallen. Na, wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten. Ja, was haben sie denn zu verbergen? Also jedenfalls hatte ich dann auch so, drängte sich mir die Frage auf so, Moment, Schäuble hat doch noch rumgeschwallt von die Stimmung in der Schweiz wäre gut. Mhm. Ja, wie sieht denn das jetzt eigentlich jetzt mit der Stimmung aus und warum erbleichen sie auf einmal bei dieser Meldung, Herr Schäuble? Haben sie etwa was zu verbergen? Das Schöne ist, dass am Montag, ja, am Montag 13.02 Uhr dann eine dpa-Meldung durchschwappte. Der Streit zwischen Deutschland und mehreren Nachbarländern, in denen tausende Konten deutscher Steuersünder vermutet werden, entspannt sich. Bei einem Treffen von Finanzminister Wolfgang Schäuble mit den Regierungsmitgliedern der Schweiz, Österreichs, Luxemburgs und Liechtensteins sei in freundschaftlicher Atmosphäre über das Problem gesprochen worden. Das sagte ein Sprecher von Schäuble. Ja, oder anders ausgedrückt, schon wieder nur Schäuble, der sich äußert. Ich vermisse immer noch eine Aussage aus der Schweiz. Ja, ich habe immer noch keine einzige direkte Aussage gesehen von einem der Leute, die dagegen waren, dass Deutschland irgendwelche illegal erhaltenen Daten kauft. Ja, aber hey, also das ist im Wesentlichen nochmal derselbe Geschwalle gewesen wie letzte Woche. So, dann nicht ganz dasselbe Geschwalle gibt's aus Dresden. Da waren ja 65. Jahrestag der Bombardierung von Dresden, wo sich eine größere Anzahl Neonazis eingeladen hatte, da unbedingt demonstrieren zu wollen, weil die bösen, bösen Amerikaner, die die armen, armen Nazis bombardiert haben. Und da war in dem Dunstkreis war ja dann auch die Geschichte, dass sich eine größere Anzahl Gegendemonstranten einfinden wollte, deren Internetseite dann ja auch nochmal wegzensiert wurde mit total scheinheiliger Begründung. Und jedenfalls haben es die geschafft, also ich musste ein bisschen wühlen, bis ich dann eine dpa-Meldung dazu gefunden habe. Ich hatte das irgendwie Stunden vorher schon aus dem Netz, aber ich wollte halt eine offizielle dpa-Meldung abwarten, ob die noch irgendwann kommt. Und es hat ein bisschen gedauert, nämlich bis 17.50 Uhr. 14 Uhr irgendwas hieß es dann schon, ja, okay, die Demo findet da nicht mehr statt. Na, irgendwie dann 15 Uhr irgendwas war dann auch die Ersatzroute, die für die Demo dann mal eben schnell nachgereicht wurde, auch platt. Jedenfalls Demonstranten verhindern Dresdner Neonazi-Aufmarsch. Dresden mit Blockaden haben tausende Demonstranten den geplanten Marsch von Neonazis durch Dresden verhindert. Die Veranstaltung am 65. Jahrestag der Bombardierung der Stadt sei nach stundenlangen Verzögerungen für beendet erklärt worden, teilte die Polizei mit. Die rund 5000 Rechtsextremen hatten ihren Treffpunkt auf dem Vorplatz des Bahnhofs Dresden-Neustadt nicht verlassen können. Ein massives Aufgebot der Polizei trennte beide Lager. Trotzdem kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Linken und Rechten. Na, und das Gemeine ist, die Gegendemonstranten waren friedlich. Und irgendwo gab es dann auch Aussagen, ja, solange die da nicht gewalttätig werden, können wir sie da nicht wegräumen. Na, also zu gut Deutsch, das ganze Geschwalle von wegen, ja, der Aufruf, sich da einfach friedlich hinzusetzen, sei bereits ein Aufruf zu Straftaten, das kann nun irgendwie nicht so richtig gewesen sein, weil es haben da Gerüchten zufolge gibt es, also mir sind zumindest keine Meldungen begegnet über Straftaten. Na, das Einzige, was ich dann gesehen habe, ist, dass dann irgendwie die Neonazis beim Abzug aggressiv wurden. Ja, auch. So, und dann die große Pöbelecke. Na, also das Ding ist zwar eigentlich irgendwie keine Meldung wert, aber Westerwave hat dann immer noch weiter gebrüllt. Jetzt will er nämlich einen Neuanfang für den Sozialstaat. FDP-Chef Guido Westerwelle hat einen völligen Neuanfang für den deutschen Sozialstaat gefordert. Der Sozialstaat müsse treffsicherer werden. Das verlangte Westerwelle im Deutschlandfunk. Die Sozialpolitik müsse umfassender diskutiert werden als nur die Frage von Regelsätzen für Hartz-IV-Empfänger. Ja, wer hat denn angefangen, nur die Hartz-IV-Regelsätze zu diskutieren? Ha? Na, Westerwelle himself, wenn er seine dämliche Fresse nicht halten kann. Aber ja, trotz heftiger Proteste gegen seine Äußerungen zu Hartz IV bleibt Westerwelle weiter bei seiner Position. Die Kritik von links sei scheinheilig, sagte er der, na, ratet mal, blöd am Sonntag. Im Gegenteil, die jetzt am lautesten schimpfen, hätten den Murks doch selber produziert. Geschimpft wird meines Wissens übrigens vor allen Dingen erstmal über ihn. Na, wer irgendwie von spätrömischer Dekadenz rumfaselt, hat also offensichtlich nicht nur im Englischunterricht durchgepennt, sondern auch in Geschichte. Spätrömische Dekadenz hieß, die Reichen haben nur noch auf ihren fetten Ärschen rumgelegen und nichts mehr getan. Na, wer irgendwie jetzt sagt, also Hartz-IV-Empfänger würden nur auf ihren fetten Ärschen rumliegen und nichts tun, der kann ja mal, ne, also ich meine, Empfehlung an Westerwelle, mal irgendwie 2 Jahre von nur Hartz IV leben. Kann er ja seine großzügigen Pensionen, die er so ganz nebenbei in den Arsch geblasen kriegt, gerne spenden. Da gibt's bestimmt Leute, die da mehr mit anfangen können als er. Na, aber hey, spätrömische Dekadenz und Sozialismus waren so die zwei Brüller. Dann gibt's interessanterweise auch noch Horst Kotz. CSU-Chef Seehofer will Änderungen bei Hartz IV. Kelkheim, CSU-Chef Horst Seehofer, hat sich für eine Änderung des Hartz-IV-Gesetzes ausgesprochen. Die aktuellen Regelungen seien ihm zu weich, sagte er im hessischen Kelkheim. Wer eine angebotene Arbeit nicht annehme, dürfe keine Sozialleistungen erhalten. Weiterhin plädierte er für Steuersenkungen im Rahmen des Machbaren. Hessens Regierungschef Roland Kotz sagte, man könne nicht gleichzeitig in Bildung und Soziales investieren, die Schulden senken und die Bürger nicht mehr belasten. Ja, vielleicht wäre es dann mal eine gute Idee, diese ganze Steuersenkungsscheiße sein zu lassen. Hallo Pferd. Na, also, ja, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Dazu fällt mir dann nur noch ein, Leute, es gibt da übrigens ein Grundrecht auf Überleben, haben die Verfassungsrichter gerade festgestellt, auf Existenzminimum. Wenn ihr den Leuten das Geld total wegnehmt, was ja im Moment auch in Hartz IV drin ist, ne? Wenn man sich irgendwie weigert, eine Sinnlosmaßnahme der Bundesagentur zu besuchen, dann kriegt man schlicht und ergreifend 100% der Hartz-IV-Sätze gestrichen. Man darf also von gar nichts mehr überleben. Wie das dann noch irgendwie mit der Würde des Menschen vereinbar sein soll, würde mich bei der Gelegenheit auch gerade mal so ein ganz kleines bisschen interessieren. Aber ja. Ich fühle mich von einem Pferd beobachtet. So, dann gab es da noch Schwafelwelle. FDP-Chef Guido Westerwelle hat seine Kritik an der Debatte um Hartz IV bekräftigt. Im Interview der Woche des Deutschlandfunks nannte er die Diskussion erneut zynisch und bezeichnete die Realität als dekadent. Zynisch sei es, wenn diejenigen, die in Deutschland arbeiten, die aufstehen, die fleißig sind, sich mittlerweile dafür entschuldigen müssen, dass sie von ihrer Arbeit auch etwas behalten möchten. Die Arbeitnehmer würden mehr und mehr zu den Deppen der Nation. Wenn er für seine Äußerungen kritisiert werde, sei dies eine ziemlich sozialistische Entwicklung in dieser Republik. Zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das eine Neuberechnung der Hartz-IV-Sätze für Kinder angemahnt hat, meinte Westerwelle, ich habe eine sehr positive Haltung dazu, dass vor allen Dingen die Rolle der Kinder in unserer Gesellschaft gestärkt wird. Denen, die sich selbst nicht helfen können, müsse mehr geholfen werden. Nach Westerwelles Lesart, irgendwie, ach so, ja. Nach Westerwelles Lesart sind damit aber nicht unbedingt höhere Regelsätze gemeint. Die Sozialpolitik müsse aber umfassender diskutiert werden als nur die Frage von Regelsätzen für Hartz-IV-Empfänger, sagte der Vizekanzler. Für mich ist die beste Sozialpolitik immer noch die Bildungspolitik und da haben wir in Deutschland mittlerweile geradezu dekadente Erscheinungen. Bildungspolitik! Der Kerl, der kein Englisch kann, faselt von Bildungspolitik. Ja, bei ihm hat's ja dann offensichtlich auch nicht gereicht, ne? Mal ganz davon abgesehen, dass ich irgendwie auch noch keine Meldung gesehen habe, dass der Kerl in seinem Leben überhaupt ein einziges Mal gearbeitet hat. Na, als jungliberalen Chef hat er sich schon von der Partei aushalten lassen. Inzwischen bezahlt der Staat, also wir Steuerzahler, für seinen fetten Lebensstil. Na, und jemand, der also zu gut Deutsch wirklich extrem weich fällt, nämlich gar nicht mehr, der dann so rumbrüllt, ist für mich einfach nur noch unrealistisch. Dann hat er noch vom Neuanfang für den Sozialstaat gefaselt. Für den deutschen Sozialstaat fordert er einen völligen Neuanfang. Der Sozialstaat muss treffensicherer werden, bla 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 bla. Westerwelles Worte. Die Hartz-IV-Diskussion trägt sozialistische Züge. Wer dem Volk anstrengungslosen Wohlstand verspricht, lädt zu spätrömischer Dekadenz ein. FDP-Chef Westerwelle am 11.02.2010 in einem Beitrag in Die Welt. Na? Anstrengungslosen Wohlstand. Er kann ja mal diesen anstrengungslosen Wohlstand für 2 Jahre genießen. Viel Spaß. Na? Die Vergütung, die er ansonsten bekommen würde, bin ich gerne bereit zu spenden. Da gibt's bestimmt gute Zwecke, für die viel sinnvoller verwendet werden können als sein dummes Geschwafel. Bah. Ich wollte doch hier noch gar nicht explicit werden. Westerwelle hatte zuvor unter anderem moniert, die Diskussion über das Hartz-IV-Urteil des Bundesgerichts trage sozialistische Züge. Wo das Sozialismus sein soll, würde ich mich dann auch mal interessieren, ne? Es ist schlicht und ergreifend so, dass es Leute gibt, die haben kein Geld. Die kriegen kein Geld, gar keins. Na? Wer irgendwie vorher zu viel Geld hatte, um Hartz-IV zu bekommen, der muss dann so lange von seinem Ersparten leben, bis es weg ist. Bis wenig genug da ist. Ja, sie haben jetzt den Selbstbehalt erhöht. Oh, großzügig. Riesig. Wie war das? 750 Euro pro Lebensjahr. Wow, da kann man ja richtig gemütlich von leben. Alleine die Zinsen, aber nicht alles auf einmal ausgeben, ne? Na, also wovon lebt denn eigentlich Westerwelle? Arbeitet der? Hat er in seinem Leben überhaupt ein einziges Mal gearbeitet? Ja, er ist Anwalt pro forma. Na, hat er während der während des Studiums mal irgendwann gearbeitet? Würde mich mal interessieren. Mir ist nämlich noch nirgendwo ein Bericht über den Weg gelaufen, wo mal drinne stand, dass der Kerl überhaupt mal in seinem Leben auch nur ein einziges Mal arbeiten musste. Na? Das würde mich dann bei der Gelegenheit wirklich mal interessieren. So, dann will er eine Sozialdebatte im Bundestag, eine Generaldebatte will er, hat er der Blödzeitung gesagt. Und seine Kritiker würden doch nur versuchen zu verbergen, dass es ihnen an Wahrheit und Argumenten fehle. Na, wer brüllt dann rum? Na, das Schöne ist vor allem, das Urteil ist kaum, da sind kaum die Unterschriften trocken, schon brüllt er, nein, aber unsere Steuersenkungen müssen auf absolut jeden Fall weiterkommen. Die Hartz-IV-Sätze können auf gar keinen Fall überhaupt jemals erhöht werden. Die sind jetzt ja schon viel zu hoch. Ja, geh sterben. Sonst helf ich nach. Das kannst du gerne auch haben. Ja, also am Montag hat er dann eine Generaldebatte verlangt. Dann hat die Bundesagentur einen Katalog für Härtefälle vorgelegt. Berlin, chronisch Kranke, Rollstuhlfahrer und geschiedene Paare mit Kindern können voraussichtlich von Härtefallzusatzleistungen im Rahmen von Hartz IV profitieren. Die Bundesagentur für Arbeit hat einen Katalog von Härtefällen gemäß dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts erarbeitet, berichten die Ruhrnachrichten unter Berufung auf BA-Kreise. Demnach könnten zum Beispiel Rollstuhlfahrer Kosten für Haushaltshilfen geltend machen. Nachhilfeunterricht für versetzungsgefährdete Kinder würde bezahlt. Das klingt so, als sei das irgendwie die endgültige Liste. Und wirft ja dann schon irgendwie die Frage auf, ganz offensichtlich gibt es da also Bedarf, der nicht von den Pauschalen abgedeckt wird. Na, sonst könnten die nicht so schnell so eine Liste zusammen haben. Oder anders ausgedrückt, die Hartz-IV-Sätze sind jetzt schon zu niedrig, zumindest in den Fällen. Sieht die Bundesagentur für Bullshit ein. Na? Aber das ging wirklich schnell, so als hätten sie irgendwie die Liste sowieso schon im Schrank gehabt. Na, mal ganz davon abgesehen, ist das jetzt eigentlich dekadent, wenn so ein Rollstuhlfahrer tatsächlich Geld bekommt, weil er als Rollstuhlfahrer mehr Geld braucht? Ja? Wirklich? Na? Wohlstand, my ass. Dann hat die christlich zensierende Union auch noch Bullshit von sich gesondert. FDP-Chef Guido Westerwelle hat für seine Forderung nach einer sozialpolitischen Generaldebatte im Bundestag erneut Unterstützung aus den Reihen der Union erhalten. Die Debatte gehöre in den Deutschen Bundestag, sagte der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Michael Fuchs in der ARD. Die Erhöhung der Hartz-IV-Sätze als Folge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts lehnt er ab. Eine Senkung der Sätze sei allerdings auch nicht die Politik der Union, so Fuchs. Eine Erhöhung lehnt er ab? Mit welcher Begründung? Jetzt errechnet doch erstmal Sätze. Dann könnt ihr darüber diskutieren, ob die zu hoch oder zu niedrig sind. Solange ihr noch nicht mal mehr den Bedarf ermittelt habt, schon sagen zu wollen, nein, also auf gar keinen Fall darf der Bedarf höher sein als jetzt. Die Werte jetzt sind gewürfelt. Und zu sagen, also was, egal was hinten rauskommt, es darf nicht mehr sein als jetzt, ist Bullshit. Das ist Bullshit. Das haben die Rot-Grünen schon versucht. Da standen die Sätze ja auch zuerst fest und dann wurde hinterher rangerechnet. Da habe ich auch gleich noch ein schönes Outro hinten dran. So, dann hätten wir eine Antragsflut nach Hartz-IV-Urteil. Nach dem Hartz-IV-Urteil aus Karlsruhe flattern der Bundesagentur für Arbeit viele Anträge ins Haus. Die Jobcenter werden mit Anträgen auf besondere Leistungen überhäuft, sagte BA-Vorstand Heinrich Alt der Blöd-Zeitung. Warum die Blöd-Zeitung hier sich auch schon wieder lautstark äußert, braucht einen auch nicht wundern. Nein, wirklich nicht. Dass das Blatt der christlich zensierenden Union hier rumbrüllt, wundert mich überhaupt gar nicht. Ganz im Gegenteil. Viele davon werden seiner Meinung nach abgelehnt werden, da es zum Großteil keine Härtefälle seien. Weil, ne, darum. Die Bundesagentur hat einen Katalog gemäß dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts erarbeitet. Beispielsweise chronisch Kranke und Rollstuhlfahrer können von Zusatzleistungen profitieren. Was irgendwo schon mal explizit genannt wurde, wenn einem die Waschmaschine kaputt geht, dann kriegt man gar nichts. Eine Waschmaschine hat gefälligst in den Pauschalsätzen drin zu sein. Wobei mich mal interessieren würde, wo denn die Pauschalsätze tatsächlich so berechnet sein sollen, dass da Luft drin ist. Na? Dass die unteren 20%, die dafür die Originalberechnung benutzt wurden, Pelzmäntel und Segelflugzeuge kaufen sollten, hat ja das Bundesverfassungsgericht schon angemäkelt. Das kann ja wohl nicht sein. Na, sie haben übrigens Ferraris vergessen, die sich auch alle kaufen, die unteren 20%. So, dann gab es noch den Arbeitsvogel, ein Herr Vogel. Ich habe mir gar nicht aufgeschrieben, wo ich den her hatte. Aus der Frankfurter Rundschau hatte ich den geklaut. Ja, ist sehr gut. Noch erst bei 32 Minuten. Ich habe das Gefühl, dass Westerwelle teilweise bewusst missverstanden wird. Er hat die reflexartige Reaktion auf das Verfassungsgerichtsurteil kritisiert. Sofort wurde erklärt, jetzt müsse es mehr für Hartz-IV-Empfänger geben. Nee, jetzt muss es vor allen Dingen erstmal neue Sätze geben. Und dann kann man sich mal angucken, ob die mehr sind. Natürlich werden die mehr sein, wenn man richtig rechnet. Überraschung. Na? Und dass er dann gleich als erste Reaktion weiter brüllt, dass aber die Steuersenkung auf absolut jeden Fall kommen müssen, ist dann nur noch lächerlich. Also seien Steuersenkungen für kleine und mittlere Einkommen nicht mehr drin. Weil ja auch für kleine Einkommen irgendwo noch Steuern gesenkt werden, wer keine Steuern bezahlt, weil er nämlich nicht genügend Geld hat, um Steuern bezahlen zu müssen. Da möchte ich mal sehen, wie ihr die Steuersätze senken wollt. Mehrwertsteuer? Na, muss man Hotelier sein, damit die gesenkt werden. Mir fehlt nichts im Sozialsystem und mir finde ich... Ich gehe ja schon. Ich will den gar nicht zitieren, nein. Bäh. So, dann gab es noch Abwrackbehalt. Das Landessozialgericht Darmstadt hat dann nämlich befunden, dass eine 51-jährige Frau die Autoschrottprämie nicht als Einkommen bei Hartz IV abliefern muss. Na, das war ja die andere Geschichte, die einem irgendwie ins Gesicht springen konnte. Da hat sich also jemand Geld für ein neues Auto irgendwoher abgespart, hat sich ein neues Auto gekauft, in der Hoffnung, sich es dann eben auch leisten zu können mit der Abwrackprämie. Und das Ergebnis war, hey, die Bundesagentur für Bullshit ist dann hingekommen und hat gesagt, das ist aber Einkommen. Du kriegst die nächsten 3 Jahre kein Geld von uns. Leb davon. Na, und jetzt hat also das Landessozialgericht Darmstadt das befunden. Die Frau hatte sich einen Kleinwagen zum Listenpreis von rund 11.000 Euro gekauft und ihr altes Auto verschrottet. Sie benötigte das Fahrzeug, um ihrem 25 Kilometer entfernten Arbeitsplatz und zu Ärzten zu gelangen, hatte sie argumentiert. Na, die Frau arbeitet und kriegt Hartz IV. Na, so viel zu der Frage, ob arbeiten, denn so viel, na, der Mindestlohn fällt mir da ein. Lohnabstandsgebot kann man nicht dadurch sicherstellen, dass man den Hartz-IV-Satz reduziert, sondern man kann es auch am anderen Ende realisieren, wenn man das denn wollte. Das Geld habe sie sich von ihrer Mutter geliehen und stottere es nun mit 50 Euro monatlich ab. Neben der Abwrackprämie habe der Händler für das Auto noch 2000 Euro Rabatt gegeben. Eine Anrechnung der Prämie als Einkommen hätte den Sinn der Subvention vereitelt, begründet das Gericht seine nicht mehr anfechtbare Entscheidung. Mit der Abwrackprämie von jeweils 2500 Euro pro Wagen sollte der Absatz neuer Fahrzeuge gefördert werden. Das gekaufte Auto stellt nach Auffassung der Richter auch kein auf die Hilfeleistung anrechenbares Vermögen dar. Sein Wert liege deutlich unter dem Freibetrag der 51 Jahre alten Frau. So könnten auch der bereits eingetretene Wertverlust und der Händlernachlass außer Acht gelassen werden. Na, die haben da ernsthaft versucht, eine Abwrackprämie als Einnahmen zu verbuchen. Ja, und dann wundern sie sich alle, dass die bösen Hartz-IV-Empfänger, die klagen ja so oft. Ich meine, da hatte ich auch noch eine Meldung. Genau, Korrekturzahlen. Die BA besserte nämlich 300.000 Hartz-IV-Bescheide nach. Die Bundesagentur für Arbeit hat 2009 mehr als 300.000 Bescheide für Hartz-IV-Empfänger korrigieren müssen, geht laut Süddeutscher Zeitung aus der Jahresstatistik der BA über Widersprüche und Klagen in der Hartz-IV-Verwaltung hervor. Damit hatte die BA etwa jedem dritten Widerspruch nachgegeben. Die spannende Frage, die sich mir aufdrängte, war, und wie sieht das mit Gerichtsurteilen aus? Na, weil so bummelig 50%, mehr als 50% der Sachen, die dann noch vor Gericht gehen, gehen auch für den Kläger aus. Na, weil die Bundesagentur für Bullshit nämlich die Werte sowieso immer ein bisschen großzügig für sich selber auslegt, sodass letztlich kaum noch Geld übrig bleibt. Aber hey. Na, und ist das jetzt sozialistisch dekadent? Dann hat Guido nach Mami gejammert. Die von FDP-Chef Guido Westerwelle angestuhlteste eine Sozialstaatsdebatte geht unvermindert weiter. Der hessische FDP-Vorsitzende Jörg-Uwe Hahn forderte Kanzlerin Angela Merkel auf, Stillosigkeiten der Union gegen seine Partei zu unterbinden. In Berlin müsse man sich langsam in allen drei Parteispitzen darüber im Klaren sein, dass so ein Zustand nicht ewig problemlos beibehalten werden könne, sagte Hahn der DPA. Die liegen sich jetzt schon in den Haaren. Die haben gerade mal 100 Tage Regierung hinter sich. Hey, es wird noch spannend die nächsten 3,5 Jahre. Na? Das Böse ist, Mami hat dann, nimmst du den, das ist ein Druck. Also, Mami hat dann nämlich einen Patsch zurückgeworfen. Merkel rückt Westerwelle in Hartz-IV-Debatte. Demin, Kanzlerin Angela Merkel hat FDP-Chef Guido Westerwelle für seine Hartz-IV-Äußerungen nun auch persönlich kritisiert. Ich habe klar gemacht, dass das, was Guido Westerwelle gesagt hat, nicht meine Worte sind. Na, sie hat also gesagt, sie hätte es in anderen Worten ausgedrückt. Na, also so ein richtiger Tritt in den Arsch sieht noch ein bisschen anders aus, aber hey, immerhin. Sagte die CDU-Vorsitzende bei ihrem Auftritt zum politischen Aschermittwoch in Demmin, Westerwelle hatte in der Debatte über bla und so weiter. Damit löste er Empörung aus. Ach. Na, so. 37 Minuten reicht aber auch wirklich. Dann werfen wir einen Blick in die Musikecke, wo noch ein letztes Mal Anthony Rankin auftreten darf. Mit der Single How Was I To Know und dem einen Titel aus der Single How Was I To Know, der heißt How Was I To Know, überraschenderweise, ist 4 Minuten 5 lang, gefunden im Podsafe Music Network, nachdem der Herr Rankin ja im Mai, ich meine 15. Mai, letztes Jahr seine gesamte Diskografie ins Podsafe Music Network gestellt hatte. Leider hat er auf meine Nachfrage, ob denn auch sein neues Album mal Podsafe werden könnte, oder Teile davon, hat er leider nicht reagiert. Schade eigentlich. Nun ja. Nein, ich habe schon einen Nachfolger-Musiker für diesen Teil 1 in Zukunft. So, und danach, genau, danach kommt dann nämlich die Hartz-Berechnung, wie sie in der letzten Woche in meiner Lieblingssendung aus dem Bayerischen Rundfunk, nämlich quer zu sehen war. 4 Minuten 16 ist das lang. So, und dann sage ich einfach mal wieder danke fürs Anhören, runterladen, streamen, mit der S-Bahn links durchs Bild fahren. Das Wetter ist auch besser, aber ist trotzdem noch sehr schneeig. Und sage dann einfach mal bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt. Viel Spaß mit dem letzten Titel How Was I To Know von Anthony Rankin. Und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
Well, I picked up when the phone rang today. It wasn't what I expected you to say. No, hello, baby. No, honey, how are you? Just the words I need some space. You're cutting me somewhere deep, somewhere I didn't know could be reached. But the walls have been breached. How was I to know that you were letting go of everything you said you hoped would never end? Now I'm just trying to do what it takes to forget about you. And who were you to say that things should be this way? Why wasn't I included in the choice to terminate the one lie I believed would stay true? How was I to know that we were through? And distress. No second chances. There's no looking back now. Just walking away from this mess. Broke me somewhere inside. Somewhere I couldn't even hide from myself. Now I've got to break through this hell. Whispered to me to say, baby, I'm sorry for the pain that I've caused, and I know it's my fault. All the love that we lost. How were you to know that I was letting go when all I ever told you was we never end? Now all I want to do is be forgiven by.
Schnaps, Ursprung und Lösung der Lebensprobleme. Obwohl manche Sachen kann man sich einfach nicht schön trinken. Vor der Bundesregierung tut sich derzeit ein neues mögliches Finanzloch auf, weil Arbeitslosengeld zwei Empfänger vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt und Recht bekommen haben. Allein Frau von der Leyen behält die Ruhe. Sie weiß, die Richter haben Recht. Die Hartz-IV-Sätze für Kinder hatte man bislang geschätzt. Da muss jetzt was getan werden.
Wir haben im Ministerium bereits eine Expertengruppe zusammengesetzt.
Das klingt schon ein bisschen wie, wenn ich mal nicht weiter weiß.
Dann bilde ich einen Arbeitskreis. Ja, ja, gestatten Dr. Straff, Sozialmathematiker des Arbeitsministeriums und Mitglied der Expertengruppe. Ich sage Ihnen, das wird alles nicht so stimmen. Gut, ich gebe zu, dass wir zunächst einmal ein bisschen besorgt waren, als die roten Herren in Karlsruhe eine Neuregelung gefordert haben. Aber zunächst mal ist gleich klar geworden, dass rückwirkend kein Geld gezahlt werden muss, was uns wiederum das beruhigende Gefühl gibt, dass wir verfassungswidrige Regelungen haben können, ohne dass das Folgen hat. Wir müssen jetzt also nur neu rechnen, aber wir wissen das Ergebnis schon.
Nämlich?
323 Euro, wie immer.
Ich dachte, die Kinder würden jetzt eben mehr bekommen.
Nein, nein, eben nicht. Und auch in Zukunft nicht. Aber das müssen wir eben erst noch errechnen.
Wie haben es denn bislang gerechnet?
Passen Sie auf, ich zeige es Ihnen. Kevin, kommst du mal her? Ein Kind. Was fällt Ihnen an diesem durchaus typischen Kind auf?
Es bohrt in der Nase.
Das ist richtig, aber für die Berechnung des Sozialsatzes erst einmal irrelevant. Nein, dieses Kind ist klein. Deutlich kleiner als ein durchschnittlicher Erwachsener. Das bedeutet kleinere Kleidung, kleinere Essensportionen, kleinerer Bedarf.
Aber das Kind wird größer werden.
Richtig, Wachstum, richtig. Aber vorher war es ja noch kleiner. Und so haben wir den vorher niedrigeren Bedarf mit dem später wachstumsbedingt höheren Bedarf eben einfach bislang gemittelt und daraus bekommen, ein Kind braucht 40% weniger als ein Erwachsener.
Das war früher. Und jetzt?
Jetzt müssen wir eben neu rechnen, aber das Gleiche herausbekommen.
Aber Moment mal, ein Kleinkind, das braucht ja nicht weniger, sondern mehr. Zum Beispiel Windeln, Windeln ohne Ende.
Richtig, richtig kleine Windeln. Aber wenn der Kevin größer wird, dann braucht er größere Windeln und die kosten, wie man weiß, viel mehr.
Aber wenn der so groß ist, dann braucht er doch keine Windeln mehr.
Sie haben wieder recht. Also können wir den Betrag für die größeren Windeln gleich insgesamt abziehen und senken so den Gesamtbedarf.
Aber das ist doch...
Sozialmathematik, ein herrliches Gebiet. Genauso ermitteln wir den Bedarf auch bei der Versorgung mit Nahrung. Als Kevin noch keine Zähne hatte, da musste er mit kleinen Gläschen mit Brei gefüttert werden. Jetzt, da er gewachsen ist, müssen die Breigläschen angepasst werden an die Entwicklung, größer und damit teurer werden. Doch ich ahne Ihren Einwand, der größere Kevin isst gar kein Breichen mehr. Deswegen können wir die hohen Kosten für eimerweise Babybrei schon mal wieder pauschal abziehen.
Aber das... Also jetzt Moment mal, Sie müssen doch allen Menschen eine grundsätzliche Teilnahme am sozialen Miteinander garantieren. Und da braucht der junge Mann doch ab einem gewissen Alter ein Handy, ein Computer und so Sachen. Das kostet doch alles.
Sie haben recht, Sie haben recht. Aber um dieses Ziel zu erreichen, können wir in Zukunft zwei Wege gehen, die beide für die Sozialgemeinschaft recht günstig sind. Erstens geben wir dem Kevin einfach einen iPod, dann hört er auf zu kommunizieren und ist doch wie alle anderen Kinder. Kevin? Kevin? Sehen Sie, er reagiert nicht und verhält sich so, wie man es seinem Alter entsprechend erwarten dürfte.
Und was ist mit dem Handy?
Das zahlen wir nicht.
Und was sagt der Bengel dazu?
Ja, fragen wir ihn. Kevin?
Kevin?
Kevin!
Was denn?
Was ist denn, wenn dir der Staat kein Handy bezahlt?
Dann nehme ich dem Leon seins weg, der ist voll die Memme. Das ist ja schrecklich.
Eben nicht. Damit wird der Kevin straffällig und fällt einer anderen Behörde zur Last. Wir haben gespart. Sie sehen, Sie brauchen sich um die Zukunft des Sozialen keine Sorgen zu machen. So, Kevin, husch, wir gehen. Wiedersehen.
Aha. Also ich hoffe, das wird dann in der Expertengruppe aber doch anders gemacht.